Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 218. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Welt hat nicht mit uns angefangen. Und sie wird auch nicht mit uns untergehen, wenn wir sterben. So selbstverständlich diese Aussage bei nüchterner Betrachtung auch sein mag, so kränkend ist sie doch für uns Europäer des 21. Jahrhunderts, wo es uns doch vor allem darum geht, uns selbst zu finden, uns selbst zu entfalten und uns selbst zu verwirklichen. Alles dreht sich um unser kleines Selbst, das uns doch als das Allergrößte und Allerwichtigste erscheint. Wo Menschen früher noch leidenschaftlich nach Sinn suchten, geht es uns heute oft vor allem um das persönliche Glück. Wenn Menschen heute überhaupt noch positiv vom Sinn reden und ihn nicht nur vermissen, dann in Sätzen wie, na, jeder muss den Sinn seines Lebens selbst herausfinden. Und schwuppdiwupp, da ist es wieder, das kleine Wörtchen selbst, der Kult um das Selbst, ist zur Ersatzreligion unserer Zeit geworden. Das war nicht immer so. Menschen sind bis vor kurzer Zeit selbstverständlich davon ausgegangen, dass es etwas Wichtigeres gibt als sie. Die Religion, eine große Idee, das Vaterland, die Gesellschaft, die Familie. Der Bezugsrahmen, den sich die Menschen gaben, war durchaus unterschiedlich, aber bis tief ins 20. Jahrhundert hinein sahen die Menschen ihr Leben als Teil eines größeren Ganzen. Das verlieh ihrem Dasein Sinn. Sinn bedeutet, sein Leben in einen größeren Zusammenhang hineinstellen zu können. Das können wir heute nicht mehr. Ermögen gleich sind wir uns selber Horizont und kennen über unser persönliches Glück hinaus keinen größeren Sinn. Vielleicht fragen Sie sich, was diese kulturgeschichtliche Betrachtung mit dem Vaterunser zu tun hat. Doch gerade dieses Gebet aller Gebete zeigt uns, wie weit weg wir heute von dem sind, was Jesus und mit ihm der ganzen Heiligen Schrift wichtig war. Viele Menschen beten auch heute noch. Statistiken zufolge beten in Deutschland sogar mehr Leute, als an Gott glauben. Doch worum geht es in diesen Gebeten? Um Schutz und Bewahrung, um Rettung und Hilfe, um Trost, Ruhe und Kraft? Mitunter beten wir nicht für uns selbst, sondern für Menschen, die uns nahestehen oder anderweitig ans Herz gehen. Und manchmal bedanken wir uns auch, wenn auch bei weitem nicht so häufig, wie wir bitten. In alledem aber dreht sich auch unser Gebet letzten Endes immer mehr oder minder in engen Kreisen um uns selbst. Wie radikal anders ist da das Gebet Jesu. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Genau wie in den 10 Geboten, erst einmal geht es um Gott und um seine Interessen, so lehrt Jesus seine Jüngerinnen und Jünger im Gebet nicht mit uns selbst anzufangen, sondern uns vor den größeren Horizont dessen zu stellen, was ich einmal als Reich Gottes Perspektive bezeichnen möchte. Wie die gesamte Bibel redet das Gebet Jesu erst einmal von Gott und dann vom Menschen. Das Wichtige dabei ist, man muss bei Gott anfangen, um beim Menschen anzukommen. Man muss bei Gott anfangen, um beim Menschen anzukommen. Wir werden den Sinn unseres Lebens nicht finden, wenn wir nur auf uns selber schauen. Wenn wir zu schnell vom Menschen reden, drehen wir uns im Kreis. In der Bibel geht es um Größeres als um unsere Träume, Karriere und Selbstverwirklichung. Wenn wir wissen wollen, wozu wir da sind, worum es in unserem Leben überhaupt geht, dürfen wir nicht bei uns selbst, sondern müssen wir mit Gott anfangen. Wir kommen auf diese Weise nicht zu kurz. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Alles andere, was ihr braucht. Matthäus 6, Vers 33. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, wird er für alles Notwendige sorgen. Gottes Name, Gottes Reich und Gottes Willen. Wie hängen diese drei ersten Vaterunser-Bitten mit unserem Wochenthema, der Heiligen Schrift, zusammen? In dem eben Gesagten habe ich versucht deutlich zu machen, dass Jesus in seinem Mustergebet die Prioritäten setzt, die er in der Schrift vorfindet, also in unserem Alten Testament. Gott kommt zuerst. Erst wenn Gott Gott wird, kann der Mensch zum Menschen werden. Für Martin Luther hängen diese drei ersten Bitten des Vaterunsers freilich noch auf eine andere Weise mit der Heiligen Schrift zusammen. In seinem kleinen Katechismus stellt er klar, dass Gottes Name auch an sich heilig ist, dass sein Reich auch so kommt und dass sich sein Wille auch ohne unser Gebet durchsetzen wird. Aber, so Luther, wir beten im Vaterunser darum, dass dies alles auch bei uns geschehe. Und dazu hilft uns die Bibel, da war Luther überzeugt. dass Gottes Wort uns hilft, dass dies alles auch bei uns geschehe. Die Heilige Schrift sagt uns also nicht nur, was der große Horizont unseres Lebens ist, sondern sie hilft uns auch persönlich in diesem Horizont einzutreten und in ihm zu leben. Die Bitte um die Heiligung des Gottesnamens, dein Name werde geheiligt, ist uns dabei vermutlich am fremdesten. Im Alten Testament spielt dieses Motiv eine große Rolle. Worum geht es in dieser Bitte? Um den Namen Gottes, um ein Wort also. Und genau das ist das Problem. Worte gehen uns leicht über die Lippen. Freilich erzielen Worte aber auch immer wieder eine große Wirkung. Wahrscheinlich hat es keinen Begriff gegeben, der stärker auf die Weltgeschichte eingewirkt hat, als das Wort Gott. Im Namen dieses Wortes Gott wurden Hungrige gespeist, Kranke geheilt, Trost gespendet und Frieden geschaffen. Im Namen dieses Begriffes Gott wurden aber auch Kriege geführt, Attentate verübt und Scheiterhaufen errichtet. Darum stellt Jesus die Sorge um die Heiligung des Namens, des Gottesnamens, an den Anfang des Vaterunsers. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gott im Munde führen, betreten wir sozusagen heiligen Boden. Wenn immer wir Gott sagen, und auch gerade im Gebet, sollten wir zusehen, dass wir das immer mit großer Behutsamkeit, Ehrfurcht und Sorge vor dem Missbrauch dieses Namens tun. Die Tatsache, dass Gott im Himmel sich nicht in völlige Unzugänglichkeit gehüllt hat, sondern zu einem Bestandteil unserer Sprache geworden ist, ist ein gewaltiger Segen, der sich in unseren Händen aber auch zum Fluch wandelt, wenn wir diesen Namen nicht heilig halten, also Gottes Namen nicht in Ehren halten. Dann ist die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes da. Und die ist ebenfalls tief im Alten Testament verwurzelt. Jesus hat den Begriff des Reiches Gottes, des Königreiches Gottes, zum Zentralbegriff seiner Mission gemacht. In vielen seiner Gleichnisse beschrieb er die Eigenart dieses Königreiches. Er verglich es mit einem Schatz, einem Sauerteig und einer Hochzeit. Jesus sagt, die Königsherrschaft Gottes sei nahe herbeigekommen. Andernorts sagt er sogar, das Reich Gottes ist mitten unter euch, in Lukas 17, Vers 21. Und im Vater Unser hingegen heißt es, dein Reich komme. Es ist offensichtlich da, dieses Reich, und gleichzeitig doch noch nicht da. Diese Spannung findet sich bereits im Alten Testament. Dort wird klar benannt, Jahwe ist bereits König. Seine Königsherrschaft ist schon im Gange und breitet sich mehr und mehr aus. Vollends anerkannt ist sie allerdings erst bei denen, die sich durch Glaube und Gehorsam dafür öffnen, also durch Vertrauen und vertrauendes Tun dieses Gehörten öffnen. Die viel zitierte Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes ist wahrscheinlich viel weniger mystisch, als sie oft dargestellt wird. Also wir brauchen nur mal an einen Exilkönig zu denken, der zwar bereits eingesetzt ist, sich aber auf der anderen Seite erst noch gegen die vorübergehend herrschende Gegenregierung durchsetzen muss und dessen Königtum vorerst nur bei seinen Anhängerinnen und Anhängern akzeptiert ist. Gottes Reich ist überall da, wo Gott bereits jetzt das Sagen hat. Das freilich kann man auch von Christinnen und Christen nicht gleichförmig behaupten. Mal räumen sie Gott mehr, mal weniger Platz in ihrem Leben ein. So sind wir Christen. Auch für uns Christen gilt, das Reich Gottes ist erst im Werden. Es drängt mit Macht herbei, aber es zwingt niemanden. Jesus formuliert deshalb mit seiner zweiten Vaterunser-Bitte die Grundsehnsucht, die ihn selbst bewegte und die auch uns umtreiben sollte. Dass das Reich Gottes komme, dass Gottes Liebe mehr und mehr zur prägenden Kraft unseres Lebens werde, dass Frieden und Gerechtigkeit sich über diese Welt legen. Dieses große Ziel ist ein universales, ein allumfassendes. Die unmittelbare Blickrichtung dieser Bitte hingegen ist eine sehr persönliche. Martin Luther sagt darum im kleinen Katechismus, Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Darum, dass Gottes Wille geschehe, also die dritte Bitte am Anfang des Vaterunsers, werden wir morgen noch einmal ausführlich betrachten. Auch hierbei geht es um die Aufrichtung von Gottes Willen zuerst in unserem Leben, dann in der ganzen Welt. Nur ein Gedanke kurz jetzt noch dazu. Für viele Menschen hat diese Vaterunser-Bitte etwas Strenges, ja oft Bedrohliches. Dein Wille geschehe, sagen wir oft, wenn es darum geht, dass uns selbst ein Herzenswunsch versagt bleibt. Ja, es wird wohl nichts. In der Tat kann der Gedanke durchaus Trost bringen, dass alles in Gottes weisem Willen geborgen ist. Auch wenn sich unser Wunsch nicht erfüllt. Aber freilich kann und soll uns das Stichwort wie im Himmel eigentlich auf eine andere Spur bringen. Denn der Himmel ist ja kein Ort, an dem es traurig, eng und streng zugeht. Im Gegenteil, will uns das Vaterunser daran erinnern, dass es darum geht, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Wie immer noch die Frage zum Schluss: Worin besteht Ihrer Meinung nach eigentlich der Sinn des Lebens? Mit dieser Frage verabschiede ich mich für heute und hoffe, wir hören uns morgen. Bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören.